Val McDermott. Anatomie des Verbrechens. Meilensteine der Forensik. Sobald am Sonntagabend um 20 nach 8 die Gummihandschuhe und Überanzüge ausgepackt werden, wissen wir, die Spurensicherung ist da und wird mit ihren Hinweisen schon bald dazu beitragen, dass wieder einmal ein verzwickter Fall beim Tatort gelöst wird. Mit Fotoapparat, Pinzette, Lupe und zahlreichen kleinen nummerierten Schildchen ausgerüstet, rücken diese Leute dem Tatort zu Leibe und entlocken ihm Informationen, die wir mit bloßem Auge gar nicht entdecken könnten. Die Forensik ist die Technik und Wissenschaft, die Hinweise auf kriminelle Handlungen systematisch untersucht und deren Methoden sich seit ihrer Entstehung in der Antike beständig weiterentwickelt haben. Dabei beschäftigen sich Forensiker mit den unterschiedlichsten Themen und betreten unter anderem die Gebiete der Chemie, Physik, Medizin und Biologie. In Anatomie des Verbrechens wirst du herausfinden, wie sich diese Wissenschaft entwickelt hat, welche Spezialbereiche sie heute abdeckt und wie sie dazu beiträgt, Kriminalfälle aufzuklären und Verbrecher zu überführen. Link Nummer 1. Der stumme Zeuge. Die moderne Forensik entstand vor etwa 100 Jahren und wird heute standardmäßig an Tatorten angewandt. Viele kennen die Arbeit von Forensikern heute aus Krimis, doch über den Ursprung und die Entwicklung dieser Wissenschaft ist meist nicht besonders viel bekannt. Die Forensik entstand vor etwa mehr als 100 Jahren. Das erste forensische Labor wurde 1910 in Lyon von Edmond Locard gegründet, der heute als Vater der modernen Forensik gilt. Locard ließ sich dabei von Sherlock Holmes inspirieren, der in all seinen Geschichten wichtige Hinweise an den Tatorten findet und aus ihnen Rückschlüsse auf das Verbrechen zieht. Von Locard stammt der Grundsatz der Forensik. Jeder Kontakt hinterlässt eine Spur. Die von Locard entwickelten Methoden verbreiteten sich schnell, sodass 1931 die US-Amerikanerin Frances Glessner Lee die Harvard School of Legal Medicine gründete. Für diese Schule entwickelte sie die Nutshell Studies of Unexpected Deaths. Dabei handelt es sich um kleine Dioramen, Schaukästen mit Modellfiguren, in denen verschiedene Tatorte äußerst realistisch dargestellt sind. Diese kleinen Tatortmodelle enthielten verschiedene Hinweise zur Rekonstruktion der Tat, die ihre Studenten finden mussten. In der Ausbildung werden die Dioramen noch immer verwendet. Heute beginnt die Arbeit der Forensiker unmittelbar, nachdem die Polizei einen Tatort mit Absperrbändern gesichert hat. Zuerst werden die offensichtlichen Beweise gesammelt. Tatwaffen, blutige Fingerabdrücke und ähnliches. Damit die Forensiker den Tatort dabei nicht verunreinigen und damit verfälschen, tragen sie Handschuhe, Schutzanzüge und Masken. Außerdem fotografieren sie den Tatort zu Beginn ihrer Arbeit gründlich ab, sodass sein ursprünglicher Zustand später rekonstruiert werden kann. Jedes mögliche Beweisstück wird dann gesammelt, in eine Plastiktüte verpackt und beginnt seine Reise vom Tatort bis in den Gerichtssaal. Dabei ist es sehr wichtig, dass die Beamten von der Spurensicherung schnell arbeiten, denn erst mit den entsprechenden Beweisen kann zum Beispiel ein Verdächtiger länger in Untersuchungshaft gehalten werden. Das ist einer der Gründe, warum heute viele Wissenschaftler daran arbeiten, die Forensik schneller zu machen. Mobile Untersuchungslabore und schnellere Tests befinden sich gerade in der Entwicklung. Link Nummer 2. Asche zu Asche. Die Untersuchung von Brandorten stellt die Forensik vor besondere Herausforderungen. An einem Tatort kann alles Mögliche passiert sein. Besonders kompliziert wird es für die Ermittler, wenn Feuer mit im Spiel war, denn dann sind die meisten Beweise den Flammen zum Opfer gefallen. Doch die Wissenschaft hat auch für diesen Fall einige Methoden entwickelt. Das erste Werk, das sich diesem Zweig der Forensik widmete, war The Chemical History of a Candle, ein wissenschaftlicher Text darüber, wie Feuer funktioniert. Heute gibt es Forensiker, die ganz auf die Untersuchung von Brandorten spezialisiert sind. Dabei gehen sie oft wie Geologen vor. Sie untersuchen die verschiedenen Ascheschichten und ziehen daraus ihre Rückschlüsse. Um zum Beispiel den Ursprung eines Feuers zu finden, gehen sie vom Rand, an dem die Zerstörung am geringsten ist, aus und arbeiten sich dann zum Zentrum vor. Dieser Vorgang verringert zudem das Risiko von Kreuzkontamination, was bedeutet, dass das Eingreifen des Ermittlers den Tatort verfälscht. Die häufigsten Brandverursacher, die die Forensiker finden, sind elektrische Kabel oder Streichhölzer. Es erscheint unwahrscheinlich, nach einem Hausbrand noch ein Streichholz zu finden, aber die Diatome oder Kieselalgen, die in den Köpfen von Streichhölzern enthalten sind, können tatsächlich ein ziemlich langes und heißes Feuer überstehen. Ebenso gibt es einige Zusatzstoffe in Brandbeschleunigern wie Benzin, die noch nach dem Feuer nachgewiesen werden können. Ein durchschnittlicher Brand erreicht Temperaturen von bis zu 1100 Grad Celsius. Doch meistens brennen diese Feuer nicht lange genug, um alle Hinweise auf ein Verbrechen zu vernichten. Manchmal ist es jedoch selbst für Experten unmöglich, den Ursprung eines Brandes aufzuklären. Ein Beispiel dafür ist der Brand in der Diskothek Stardust in Dublin von 1981, bei dem 48 Menschen starben und 240 weitere verletzt wurden. Trotz über 800 Zeugen und mehrerer Teams von Brandexperten ist es auch nach über 30 Jahren nicht gelungen, dieses Feuer aufzuklären. Manchmal lösen sich eben doch alle Beweise in Rauch auf. Blink Nummer 3. Das große Krabbeln. Die Entomologie gibt oft entscheidende Hinweise auf den Todeszeitpunkt. Je länger ein Mensch tot ist, desto weiter schreitet die Verwesung voran. Bald schon schwirren Fliegen um die Leiche und Maden fressen sich durch das Fleisch. Für Entomologen oder auch Insektenkundler fängt jetzt die Arbeit an. Sie bestimmen nämlich anhand der Tiere, die sich in und um eine Leiche befinden, den Todeszeitpunkt. Diese Fachrichtung der Forensik ist schon erstaunlich alt. Bereits 1247 veröffentlichte der chinesische Beamte Song Qi ein Handbuch für Gerichtsmediziner, in dem er auf die Bedeutung der Insekten bei der Verwesung von Leichen einging. 1893 schrieb der französische Insektenforscher Jean-Pierre Meunier die Fauna of Corpses, in der er auflistete, welche Insekten sich in welcher Phase der Verwesung auf und in einer Leiche befinden. Das letzte Standardwerk in diesem Gebiet stammt aus den Jahren 1986 von Ken Smith. In A Manual of Forensic Entomology beschreibt er sehr detailliert, wie anhand von Insekten der Todeszeitpunkt bestimmt werden kann. Die Arbeit der Entomologen beginnt normalerweise ab 72 Stunden nach dem Tod einer Person. Dabei benutzen die Wissenschaftler meistens Schmeißfliegen als Hinweise, denn sie sind am schnellsten bei einer Leiche und können schon kleinste Blutspuren aus bis zu 100 Metern Entfernung wahrnehmen. Nachdem eine Schmeißfliege ihre Eier gelegt hat, dauert es ca. 15 Tage, bis die Maden selbst wieder zu Fliegen werden. Abhängig von der Entwicklungsstufe der Maden kann ein Entomologe feststellen, wann die Eier gelegt wurden und dadurch Rückschlüsse auf den Todeszeitpunkt ziehen. Etwa 15 Tage nach Todeseintritt tauchen Käfer auf und beginnen das übrig gebliebene Fleisch zu fressen. Noch später kommen Motten und Milben dazu, die dann die Haare zersetzen, sodass nur noch ein Skelett übrig bleibt. Während des gesamten Prozesses spielen verschiedene Variablen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Umgebung eine entscheidende Rolle. Wenn sie alle berücksichtigt werden, sind die Ergebnisse der Entomologen wichtige Beweismittel. 1935 wurde zum Beispiel Dr. Buck Ruxton für den Mord an seiner Frau und seines Hausmädchens verurteilt. Die Leichen waren in 70 Teile zerstückelt und in ganz Großbritannien verteilt worden. Durch die Untersuchung der Maden in den Leichenteilen konnten Entomologen das erste Mal einen Fall auf diese Weise lösen. Blink Nummer 4. Ein letzter Arztbesuch. Die Autopsie hat eine sehr lange Geschichte und wird ständig weiterentwickelt. Die erste dokumentierte Autopsie ist sogar noch viel älter als die anderen Teilbereiche der Forensik. Sie fand im Jahr 44 vor Christus statt und wurde an Julius Caesar durchgeführt. Seitdem wurde diese Technik immer weiterentwickelt und ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil fast aller Ermittlungen zu Todesfällen. Genau wie die Untersuchung eines Brandortes geht auch die Autopsie von außen nach innen vor. Zuerst werden biologische Proben wie Haare und Nägel gesammelt. Alle von außen erkennbaren Körpermerkmale wie Narben oder Verletzungen dokumentiert der Untersucher genauestens, bevor er schließlich den Brustkorb mit einem Y-förmigen Schnitt öffnet. Anschließend werden die Organe untersucht. Auch hier entnimmt der forensische Pathologe Proben von allen wichtigen Organen, mit denen später mikroskopische Analysen durchgeführt werden können. Danach legt er die Organe wieder zurück in den Körper und näht den Schnitt zu. Sobald die Berichte von anderen Experten wie Knochen- oder Neuropathologen eingetroffen sind, schreibt der Pathologe einen vollständigen Bericht für den Gerichtsmediziner. Natürlich ist die Autopsie nicht unfehlbar. Damit sie noch treffsicherer wird, entwickeln Wissenschaftler ständig neue Methoden. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Body Farm der University of Tennessee. Dort werden gespendete Leichen unter verschiedenen Umständen und an unterschiedlichen Orten der Verwesung überlassen. Anhand dieser Beispiele lernen Pathologen, die Zersetzungsprozesse noch besser zu verstehen und Rückschlüsse aus dem Zustand der Körper zu ziehen. Dabei haben sie zum Beispiel herausgefunden, wie schnell sich Körper unter der Erde, an der Luft oder im Wasser zersetzen. Eine Leiche, die eine Woche oberhalb der Erde war, befindet sich in einem ähnlichen Zustand wie ein Körper, der 8 Wochen lang begraben war oder 2 Wochen lang im Wasser trieb. Außerdem wird momentan die Verwesungsgeruchsanalyse entwickelt. Mit ihr können die über 400 chemischen Bestandteile des Verwesungsgeruchs analysiert werden, die sich natürlich mit fortschreitender Zersetzung verändern und so Hinweise auf den Todeszeitpunkt geben. Blink Nummer 5. Gift und Galle. Die forensische Toxikologie wird nicht nur nach, sondern auch vor dem Tod gebraucht. Gift ist eine der ältesten Mordwaffen. Lange Zeit galt sie auch als besonders sicher, da es oft schwer nachzuweisen war, ob und wie jemand vergiftet wurde. Doch Toxikologen sind mittlerweile in der Lage, die meisten Gifte zu identifizieren und kennen auch entsprechende Gegengifte. Dabei befindet sich die Toxikologie im Gegensatz zur Autopsie immer in einem Grenzgebiet. Denn bei ihr geht es nicht nur darum, Tode aufzuklären, sondern auch darum, sie zu verhindern. Das erste Standardwerk dazu stammt von dem französischen Chemiker Mathieu Orphilat und wurde 1813 veröffentlicht. Der 1300 Seiten dicke Wälzer Traité des Poisons aux Toxicologie Générale war eine Enzyklopädie aller bekannten Gifte. Die Erkenntnisse für dieses Buch hatte er gewonnen, indem er die Wirkung der Gifte an Tausenden von Hunden untersuchte. 5 Jahre später veröffentlichte Orphilat ein Buch, in dem er beschrieb, wie vergiftete Personen behandelt werden. Dieses Buch machte ihn zum bekanntesten Toxikologen der Welt. Mithilfe seiner Entdeckungen wurden zahlreiche Morde aufgeklärt. Es wurden zum Beispiel allein in England zwischen 1840 und 1850 fast 100 Giftspuren gefunden. Bei ihrer Untersuchung stellte sich heraus, dass die meisten Morde mit Arsen begangen worden waren. Die Folge war der Arsenic Act von 1851, durch den der Verkauf und Gebrauch von Arsen strikt geregelt wurde. Die Toxikologie hat schon oft dabei geholfen, unnatürliche Todesfälle aufzuklären. Dabei soll bestimmt werden, wie viel Gift sich in einem Körper befindet und an welchen Stellen es nachgewiesen werden kann. Haare wachsen zum Beispiel 1 Zentimeter pro Monat und sind damit eine Art persönliches Gifttagebuch, da viele Gifte und Drogen noch sehr lange in ihnen nachgewiesen werden können. Unter anderem sind Toxikologen dafür verantwortlich, dass Harold Shipman, der auch als Dr. Death bekannt wurde, überführt wurde. Er hatte zwischen 1970 und 1998 ca. 210 seiner Patienten ermordet, indem er ihnen zu viel Morphium gespritzt hatte. Blink Nummer 6. Biometrische Beweisstücke. Die Verwendung von Fingerabdrücken ist einer der größten Durchbrüche der Forensik. Jedes Kind, das heute Detektiv spielt, weiß, dass wir glatte Oberflächen nach Fingerabdrücken untersuchen können, um herauszufinden, wer sie angefasst hat. Denn die kleinen Hautfalten auf den Fingerkuppen sind bei jedem Menschen unterschiedlich und helfen uns so, die Person zu identifizieren, die einen Fingerabdruck hinterlassen hat. Als forensische Technik ist die Analyse der Fingerabdrücke noch nicht besonders alt, obwohl es schon lange bekannt war, dass Fingerabdrücke individuell sind. Nur leider lag dieses Wissen bei Leuten, die mit Verbrechensaufklärung nicht viel am Hut hatten. Im 19. Jahrhundert entdeckte der schottische Missionar Henry Foltz in Tokio, dass die dortigen Töpfer ihre Schalen und Teller mit Fingerabdrücken als Markenzeichen versahen. Die Erkenntnis, dass diese Abdrücke einzigartig sind, teilte er Charles Darwin mit, der wiederum mit seinem Cousin Francis Galton darüber sprach. Galton veröffentlichte dann 1892 das Buch Fingerprints, das erste zu diesem Thema. Durch dieses Buch inspiriert, begann der argentinische Polizist Juan Vucetich als erster systematisch die Fingerabdrücke der Gefangenen in Buenos Aires zu dokumentieren. Dank dieses Systems wurde schon bald der erste Verbrecher anhand seiner Fingerabdrücke überführt. Heute ist die Untersuchung von Fingerabdrücken eines der wichtigsten Instrumente der Forensik. Trotzdem ist die Technik nicht hundertprozentig sicher. Deutlich wurde das zum Beispiel nach den Terroranschlägen von Madrid im Jahr 2004. Damals wurde ein unvollständiger Fingerabdruck gefunden, der von einem der Täter stammen musste. Als dieser Abdruck mit der Datenbank des FBI abgeglichen wurde, gab es 20 Treffer. Das FBI nahm daraufhin einen muslimischen Verdächtigen fest und hielt ihn für 2 Wochen gefangen, bis die spanische Polizei schließlich den tatsächlichen Täter schnappte, der die Tat gestand. Diese Verhaftung eines Unschuldigen führte zu einem Schmerzensgeld von $2 Millionen und erinnerte die Ermittler daran, dass selbst bei scheinbar sicheren Methoden wie Fingerabdrücken immer der Kontext berücksichtigt werden muss und wir keine vorschnellen Schlüsse ziehen dürfen. Blink Nummer 7. Die Polizei sieht rot. Blut verrät viel über ein Verbrechen, besonders seit die DNA-Analyse entwickelt wurde. Blutspritzer sehen auf den ersten Blick immer ziemlich chaotisch aus. Doch wenn wir die physikalischen Gesetze berücksichtigen, ist es nur logisch, dass sie uns eine Menge darüber verraten können, mit welcher Waffe wo und in welchem Winkel ein Opfer attackiert wurde. Einer der Pioniere der Analyse von Blutspritzern war der polnische Forensiker Edward Piotrowski. Nach einigen extrem blutigen Versuchen mit Kaninchen und der Zusammenarbeit mit einem Zeichner veröffentlichte er 1895 einen Aufsatz darüber, welche Schläge auf den Kopf welche Muster von Blutspritzern verursachen. Es dauerte allerdings bis 1955, bis dieses Wissen auch tatsächlich vor Gericht angewendet wurde. In diesem Jahr wurde das Gerichtsverfahren gegen Samuel Shepard abgehalten, der angeklagt war, seine Frau getötet zu haben. Ein Experte für die Analyse von Blutspritzern konnte damals nachweisen, dass er unmöglich der Täter gewesen sein konnte. Einen wichtigen Hinweis liefert zudem das Fadenmodell in der Analyse von Blutspurenmustern. Dabei wird an jedem einzelnen Blutspritzer ein Faden befestigt. Der Punkt, an dem sich alle Fäden treffen, ist der Punkt, an dem die Verletzung stattfand. Eine Revolution in der Forensik stellte natürlich die Entwicklung der DNA-Analyse dar. 1999 fanden Experten eine Methode, mit der schon anhand von minimalen Mengen Blut eine solche Analyse durchgeführt werden kann. Seitdem haben Ermittler mit ihrer Hilfe schon über 21.000 Fälle aufgeklärt, darunter viele Cold Cases, Fälle, die schon längst zu den Akten gelegt worden waren. Doch wie immer in der Forensik ist auch die DNA-Analyse nicht unfehlbar. Es kann zum Beispiel zu einer Kreuzkontaminierung kommen. In diesem Fall würde sich dann herausstellen, dass der Labormitarbeiter der Täter ist. Daher gilt auch hier, dass es besser ist, noch zusätzliche Beweise zu haben, anstatt sich ausschließlich auf die DNA-Analyse zu verlassen. Link Nummer 8. Ein Knochenjob. Forensische Anthropologen helfen dabei, Tote zu identifizieren. Könntest du deine Freunde nur anhand ihres Skeletts identifizieren? Vermutlich nicht. Es gibt aber einige Leute, die das können. Forensische Anthropologen beschäftigen sich mit dem, was vom Körper nach dem Tod übrig bleibt. Da sich die Knochen meistens am längsten halten, sind sie auch einer der wichtigsten Gegenstände dieses Fachbereichs. Die genaue Untersuchung von Knochen verrät den Ermittlern einiges über die Opfer und sie hat schon bei einigen spektakulären Fällen zur Überführung des Täters beigetragen. Ein Fall, der diese Technik in der breiten Öffentlichkeit bekannt werden ließ, war der Prozess gegen Adolf Lüdgert, besser bekannt als der Sausage King von Chicago. Dieser Unternehmer, der sein Vermögen mit Würsten verdient hatte, ermordete seine Frau und warf ihre Leiche in einen Bottich voller Lauge, der zur Wurstherstellung benutzt wurde. Der Körper löste sich auf, doch die Forensiker fanden noch einige Knochen in dem Bottich. Vier davon wurden als weiblich identifiziert. Als sie zusätzlich noch den Ehering entdeckten, waren sie sich sicher, dass die Leiche von Lüdgerts Frau in diesem Bottich versenkt worden war. In der Identifizierung von Knochen gelten heute argentinische forensische Anthropologen als führend. Das liegt daran, dass sie lange damit beschäftigt waren, Zehntausende unbekannte Opfer aus dem sogenannten Schmutzigen Krieg der 70er und 80er Jahre anhand ihrer Knochen zu identifizieren. In diesem Bereich wird momentan eine große Datenbank aufgebaut. Bei FACES, Forensic Anthropology and Computer Enhancement Services, werden die Daten von 600 vermissten Personen mit denen von 170 unidentifizierten Leichen abgeglichen. So fanden Ermittler zum Beispiel heraus, dass eine Leiche, die im Golf von Mexiko gefunden wurde, zu einer Frau gehörte, die 1999 in Missouri als vermisst gemeldet wurde. Doch zur forensischen Anthropologie gehören nicht nur Knochen, sondern auch alle anderen Körpermerkmale. Ein interessanter Durchbruch gelang hier Sue Black vom Center for Anatomy and Human Identification in Dundee, Schottland. Ihr gelang es, einen Täter zu überführen, indem sie die einzigartigen Verläufe von Venen auf den Unterarmen mehrerer Verdächtiger mit Videoaufnahmen verglich. Link Nummer 9. Die Gesichtsrekonstruktion hat schon in vielen Fällen geholfen, Tote zu identifizieren. Wenn wir beschreiben sollen, wie jemand aussieht, dann erwähnen wir zum Beispiel die Stupsnase, die großen Augen oder die schmalen Lippen einer Person. Bei der Identifizierung von Menschen, die schon lange tot sind, hilft das aber nichts, denn Skelette haben kein Gesicht. Hier kommt die Gesichtsrekonstruktion ins Spiel. Die Kunst, aus einem Schädel wieder ein Gesicht zu machen. Dazu braucht es eine Menge anatomischer und künstlerischer Expertise, denn es ist nicht einfach, aus den 22 Schädelknochen auf das Gesicht eines Menschen zu schließen. Der erste, der eine wissenschaftliche Gesichtsrekonstruktion mit modernen Mitteln durchführte, war der Schweizer Julius Kollmann. Er rekonstruierte 1899 das Gesicht einer Frau aus der Jungsteinzeit. Dazu hatte er die Dicke des Fleisches im Gesicht bei verschiedenen Leichen gemessen und so nach und nach das Gesicht der Frau zusammengefügt. In den 1950er Jahren entwickelte Michael Gerasimov dann das russische Modell, bei dem mehr Aufmerksamkeit auf die Muskelstruktur gelegt wurde. Heute ist die Gesichtsrekonstruktion dank Röntgenstrahlen, CT-Scans und Computerprogramm präziser als je zuvor. 80% aller Rekonstruktionen werden ausschließlich am Computer gemacht. Das hat den Vorteil, dass Merkmale wie das Alter, die Hautfarbe oder das Haar variiert werden können. Streng betrachtet zählt die Gesichtsrekonstruktion nicht zur Forensik, da sie im Gerichtssaal nicht als Beweis verwendet werden darf. Trotzdem ist sie eine der besten Methoden, um einen Körper zu identifizieren. Das erste Mal, dass eine Gesichtsrekonstruktion zur Lösung eines Falles beitrug, war 2001. Dabei half sie, einen Schädel zu identifizieren. Es stellte sich heraus, dass er zu einem 5-jährigen Mädchen gehörte, dessen Eltern daraufhin verhaftet wurden. Einer der Vorteile dieser Methode ist es, dass sie auch lange Zeit nach dem Tod oder dem Verbrechen noch funktioniert. 1987 kostete zum Beispiel ein Feuer im Londoner Bahnhof King's Cross Station 31 Menschen das Leben. 16 Jahre später konnte eines der Opfer dank einer Gesichtsrekonstruktion endlich identifiziert werden. Blink Nummer 10. Die digitale Forensik entwickelt sich schnell weiter und hilft dabei, den Tathergang nachzuvollziehen. Es war schon immer eine zentrale Aufgabe der Kriminalpolizei, den Tathergang zu rekonstruieren. Dabei spielen Zeit, Ort und Alibis eine wichtige Rolle. Dank der digitalen Revolution ist es heute oft viel einfacher, diese Faktoren zu überprüfen und zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenzufügen. Digitale Technologien und forensische Methoden entwickelten sich parallel zueinander. In den 80er Jahren ging es zum Beispiel bei der digitalen Forensik noch hauptsächlich darum, gefälschte Zahlen in Unternehmen auffliegen zu lassen. Erst mit Windows 95 setzte sich der PC durch und mit ihm standen den Ermittlern jetzt auch ganz andere Daten zur Verfügung als zuvor. Seit den frühen 2000er Jahren gibt es in den meisten Polizeiabschnitten spezielle IT-Abteilungen. Dabei wurden die Methoden der Forensik immer wieder an die Fortschritte im digitalen Bereich angepasst. Früher wurden zum Beispiel magnetische Bürstchen verwendet, um Fingerabdrücke zu nehmen. Da diese aber elektronische Geräte zerstören können, benutzen die Beamten von der Spurensicherung heute antistatische Tütchen. Außerdem ist es gang und gäbe, dass Computer und digitale Informationen am Tatort so schnell wie möglich sichergestellt werden müssen. Vor allem bei der Rekonstruktion des Tathergangs sind Smartphones und Fotos entscheidend. Viele Handys und andere elektronische Geräte haben einen eingebauten GPS-Sender, der eine digitale Spur hinterlässt, selbst wenn das Gerät keine Batterie mehr hat oder der Benutzer die Ortung ausgeschaltet hat. Außerdem können die Mobilfunkanbieter weiterhelfen. Anhand der Sendemasten, in die sich ein Telefon einloggt, können sie ziemlich genau feststellen, wo es sich zu welcher Zeit befand. Häufig werden auch Metadaten verwendet, um Personen aufzuspüren. Dabei handelt es sich um Informationen, die zu einem Foto gehören, wie Datum, Zeit und GPS-Koordinaten. So wurde zum Beispiel der in Zusammenhang mit einem Mord gesuchte John McAfee, Erfinder des Antivirenprogramms, von der Polizei aufgespürt. Jemand hatte ein Foto von ihm im Internet veröffentlicht, ohne die Metadaten zu entfernen. Der Aufenthaltsort war somit bekannt und die Polizei griff zu. Blink Nummer 11. Profilprofis. Die forensische Psychologie versucht, die Gedanken der Täter zu verstehen und so Verbrechen nachzuvollziehen. Es kommt vor, dass eine Ermittlung stecken bleibt, weil alle Hinweise in eine Sackgasse führen. In dieser Situation hilft die forensische Psychologie. Die Ermittler können dazu einen Experten anfordern, der sich alle Beweismittel und Berichte ansieht und dann ein Profil des Täters erstellt, das die Beamten wieder auf die richtige Spur bringen kann. Die forensische Psychologie ist eine relativ junge Disziplin. Das allererste psychologische Profil im Zusammenhang mit einem Verbrechen wurde zwar schon 1888 von Jack the Ripper erstellt, doch danach wurde diese Methode lange Zeit nicht mehr angewandt. Erst 1957, bei dem Fall von George Metesky, dem Mad Bomber of New York, kam die forensische Psychologie wieder zum Einsatz. Er wurde geschnappt, weil der Psychologe Dr. James Bristol ein Täterprofil erstellt und veröffentlicht hatte. Ab 1977 bot das FBI Profiling-Kurse in seinem Trainingszentrum in Quantico, Virginia an. Zu dieser Zeit wurden weltweit Interviews mit Serienkillern und Vergewaltigern geführt, um Daten für zukünftige Profile zu sammeln. Seit den 80er Jahren wird das Profiling nun regelmäßig eingesetzt, wenn die Ermittlungen auf anderem Wege nicht vorankommen. Aber wie funktioniert das Profiling? Dabei analysieren die Psychologen die Beweismittel und grenzen anschließend den möglichen Täterkreis ein. 1986 wurde zum Beispiel ein geografisches Profiling verwendet, um einen Serienmörder in London, den Railway Killer, zu schnappen. Der Psychologe David Cantor erstellte dazu ein Profil zur Persönlichkeit, dem Lebensstil und den Gewohnheiten des Verbrechers. Er war außerdem in der Lage, in etwa seinen Wohnort zu bestimmen, indem er die beiden Taten, die am weitesten voneinander entfernt waren, in einem Kreis einschloss und sich auf das Zentrum des Kreises konzentrierte. Tatsächlich konnte der Täter geschnappt werden. Mittlerweile hat der Psychologe Cantor ein Programm namens Dragnet entwickelt. Wenn es mit den entsprechenden Informationen gefüttert wird, identifiziert es bestimmte Hotspots, die Orte, an denen der Täter mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wohnt. Hier trägt dann die Überschneidung von digitaler Forensik und Psychologie dazu bei, den Täterkreis einzugrenzen. Blink Nummer 12. Alles wasserdicht? Forensische Beweise werden im Gerichtssaal oft angezweifelt. Es gibt sehr viele gute Forensiker, die jeden Tag zahlreiche Beweise und Hinweise finden. Diese Beweise jedoch im Gerichtssaal so zu präsentieren, dass sie auch den Richter überzeugen, ist eine ganz andere Sache. Außerdem liegt es nie in der Hand der Ermittler, wie Beweise im Verfahren dann genau eingesetzt werden. Das Erste, was normalerweise angezweifelt wird, ist die Gültigkeit der forensischen Beweise. Dabei stützt sich die Gegenseite meistens auf die Überwachungskette der Beweise. Irgendwie gelangen die Beweisstücke ja vom Tatort in den Gerichtssaal. Diese Reise muss daher ganz minutiös protokolliert werden, damit das Beweisstück nicht seine Gültigkeit verliert. Wenn zum Beispiel ein Tagebuch während der Ermittlung einige Stunden verschwunden war, ist es als Beweis nichts mehr wert. Es kann ja sein, dass jemand unauffällig die entscheidenden Seiten herausgerissen hat. Außerdem werden auch überhaupt oft nur die Beweise angeführt, die im Sinne der Anklage sind. 1999 wurde zum Beispiel Sally Clark zu Unrecht für den Mord an ihren beiden Kindern verurteilt. In der Verhandlung war es zu einer Falschaussage eines Experten zum plötzlichen Kindstod gekommen und forensische Beweise, die für Clarks Unschuld sprachen, wurden zurückgehalten. Als diese Beweise später doch noch ans Licht kamen, wurde Clark freigesprochen und mit ihr auch noch zwei weitere Mütter, die unter ähnlichen Umständen verurteilt worden waren. Das Gerichtssystem ist sicher nicht perfekt, doch meistens arbeiten Gerichte und Forensik so zusammen, dass sie ihre Zuverlässigkeit gegenseitig stärken. Der Beweis mit dem Venenverlauf am Unterarm von Sue Black, den wir vorhin kennengelernt haben, wurde zum Beispiel zunächst vom Gericht nicht anerkannt. Das führte dazu, dass Black noch mehr Daten sammelte, um ihre Methode beweiskräftiger zu machen. Das nächste Mal, als sie angewandt wurde, konnte dadurch ein pädophiler Täter überführt werden, der den Missbrauch von jungen Mädchen auf Video aufgenommen hatte. Das müssen die Forensiker bei ihrer Arbeit also immer im Blick behalten. Ihre Beweise müssen nicht nur Sinn ergeben und das Verbrechen aufklären, sondern sie müssen auch vor Gericht standhalten können. Das waren die Blinks zu Anatomie des Verbrechens von Val McDermid. Die Kernaussage dieses Buches lautet, dass die Forensik eine Wissenschaft mit vielen unterschiedlichen Bereichen ist. Jeder Teilbereich der Forensik kann wertvolle Beweise liefern und dazu beitragen, dass Verbrechen aufgeklärt werden. Bist du uns auf die Schliche gekommen? Falls du beim Lesen dieser Blinks Spuren von Fragen, Kritik oder Anregungen gefunden haben solltest, schicke diese umgehend an die Blinkist-Labore. Diese werden von uns umgehend untersucht und bearbeitet. Schreibe dazu einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Anatomie des Verbrechens.